Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, für die meisten Menschen ist Gesundheit das höchste Gut. Und wenn die Gesundheit nicht mehr da ist oder wenn man da eingeschränkt ist, da sehnt man sich nach Heilung. Und das ist doch wirklich nachvollziehbar, oder? Und dann greift man nach jedem Strohhalm, an den man sich klammern kann. An Ärzte, an die Wissenschaft, Medikamente, Vitaminpillen, Netdoktor im Internet. Man recherchiert wie verrückt. Ja, und manche machen sogar eine Wallfahrt. Mehr als 5 Millionen Menschen pilgern zu normalen Nicht-Corona-Zeiten jährlich zum Wallfahrtsort Lourdes in Südfrankreich. Und viele von ihnen, weil sie sich ein Heilungswunder erhoffen. Da rennt ein Mann aufgeregt, laut schreiend durch die Straßen von Lourdes. Jetzt kann ich laufen, ich kann jetzt laufen. Sofort strömen die Massen hinzu, die ersten fragen gleich erwartungsvoll und neugierig. Ein Wunder, bist du geheilt? Nee, sagt der Mann pampig, man hat mir mein Fahrrad geklaut. Jetzt kann ich laufen. Enttäuschte Mienen bleiben zurück, doch kein Heilungswunder. Aber ihr Lieben, viele von uns kennen in vielen anderen Situationen auch solche Enttäuschung, Momente der Enttäuschung. Da hat man gehofft und gebetet, dass die Diagnose doch gut ausfallen möge. Und dann am Ende kam es doch ganz anders, doch bösartig. Aber wir sehnen uns doch nach Heilung. Und unser Thema heute am Karfreitag weist doch auch in diese Richtung, geheilt. Seltsam, diese Überschrift, geheilt. Ist nicht Karfreitag der Tag, an dem eigentlich das Leid triumphiert? Müsste die Überschrift nicht heißen, getötet? Doch dieses so hoffnungsvolle Wort geheilt stammt aus unserem Predigtext für heute, für Karfreitag, Jesaja 53. Ich habe es ja schon eingangs zitiert. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Geheilt. Diese uralten Worte des Jesaja, wie gut tun sie noch heute. Und wir wollen ihnen heute nachspüren und ihre Spur führt zum Kreuz. Diese Worte sind so klar, eine Weissagung auf Christus hin, dass noch heute viele Juden durch das Lesen dieses Kapitels zum Glauben an Jesus als ihren Messias finden. Ich erinnere mich, als ich während meines Studiums ein Jahr in Israel gelebt habe, da haben orthodoxe Juden auf den Straßen Jerusalems Traktate verteilt, in denen vor diesem Kapitel Jesaja 53 gewarnt wurde, dass man es doch bloß nicht auf Jesus hindeuten solle. Denn eigentlich ist es ja so klar. Denn dieses Kapitel spricht so klar von Jesus und seinem Tod wie sonst kaum eine andere Stelle im Alten Testament. Wir hören den Predigttext und weil es in zwei Abschnitten ist, bleiben wir dazu sitzen. Siehe, so heißt es Jesaja 52, Gott spricht da, siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, So entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Spross und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Soweit erst einmal. Und das Erste möchte ich unter die Überschrift stellen. Jesus kommt anders als gedacht. Jesus kommt anders als gedacht. Hier ist nach dem Zeugnis des Neuen Testaments von Jesus die Rede. Und diese ersten Verse, die wir eben gehört haben, die zeigen uns auf, Jesus kommt zu uns Menschen, aber manches ist daran überraschend. Er kommt anders als gedacht. Zunächst schon gleich die Bezeichnung, mit der Jesus hier bezeichnet wird, die ist so seltsam. Warum wird Jesus hier von Gott als mein Knecht betitelt? Warum sagt Gott nicht mein Sohn? Nun, wenn Gott sagt, siehe, meinem Knecht wird's gelingen, dann ist diese Bezeichnung Knecht nicht eine distanzierte Bezeichnung, irgendwie so kühl und fremd. Gott sagt doch zu seinem Sohn bei der Taufe, da wird das ganz deutlich, da sagt er, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Man könnte auch sagen, den ich von Herzen liebe, ja, der ein Teil von mir ist. Also Gott und Jesus, das war eine Liebesgemeinschaft, wie sie enger nicht sein kann. Warum also hier diese seltsame Rede, siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Die Bezeichnung Knecht, Diener, die bezieht sich auf den Weg Jesu, der freiwillig von sich aus diesen Weg geht. Und das ist nämlich ein Weg der Niedrigkeit, der Demut, des Gehorsams. Paulus sagt das in Philipper 2 so, Jesus, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht wie eine Beute fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er wurde den Menschen gleich. Darum hier also diese Bezeichnung Knecht. Gott kommt nicht als der strahlende König in himmlischem Glanz und Gloria, sondern er kommt ganz armselig. Im Stall, in Windeln, Krippe und schließlich Kreuz. Krippe und Kreuz. Am Kreuz, als er da hing, da entsetzten sich die Menschen über dieses zerschundene, zerschlagene, blutende Wrack eines Menschenkörpers. Wer mal den Film The Passion, die Passion Jesu Christi von Mel Gibson gesehen hat, der wird das nicht mehr vergessen. Der kann ahnen, wie grausam diese Folterprozedur der Kreuzigung gewesen ist. Wie sich viele über ihn entsetzten, so sagte Gott hier bei Jesaja. Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus. Nicht mehr wie ein Mensch. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Jesus kommt anders als gedacht. Und was da am Kreuz passiert, das ist beispielhaft für so vieles im Glauben. Das ist beispielhaft für so vieles an Gottes Wegen. Noch einmal der Predigttext, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Sicher, es gibt im Glauben ganz viel Schönes und Frohes Und auch wenn wir die Geschichten von Jesus lesen, da ist ganz viel, was uns gefällt. Und genauso im Glauben, da gibt es vieles, was uns echt gut gefällt, wo es Spaß macht zu glauben. Ich denke an tolle Freizeiten, tiefgehende Gemeinschaft, am flackernden Lagerfeuer, Gänsehautfeeling bei Lobpreisliedern, die unter die Haut gehen, oder beim Hören vom Messias von Händel oder Johannes Passion von Bach oder was auch immer. Ja, da gibt es Momente, die uns gefallen. Aber dann gibt es im Glauben eben auch ganz viel, was Gott uns zumutet, was uns nicht gefällt, was wir nicht verstehen, wo wir ratlos, zweifelnd, auch enttäuscht daneben stehen und fragen und sagen, das sind keine Gotteswege, die uns gefallen. Ich glaube, jeder kennt solche Augenblicke, solche Momente, wo man sagt, das gefällt mir nicht. Das Leben ist kein Wunschkonzert und der Glaube auch nicht. Jesus, Gott, kommt oftmals anders als gedacht und manchmal werden wir auch im Glauben enttäuscht. Ja, wir werden enttäuscht, manchmal muss Gott uns enttäuschen. Nämlich da, wo wir uns selber ein Gottesbild gebastelt haben, das eine Täuschung ist. Etwa das, dass wir manchmal annehmen, Gott ist dazu da, dass es uns immer gut geht und dass wir immer glücklich sind. Da ist Enttäuschung vorprogrammiert. Solange wir hier auf dieser zwar schönen, aber doch gestörten Erde sind, solange gehören Krankheit und Leiden, Sünde und Zweifel zu unserem Leben dazu. Auch zu unserem Leben als Christ, wohlgemerkt. Das war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Das sucht man sich nicht aus. Jesus kommt anders als gedacht. Aber er kommt, Jesus kommt und Jesus leidet. Das ist das Zweite. Jesus leidet mit uns und für uns. Jesus leidet mit uns und für uns. Ich lese weiter aus diesen Worten bei Jesaja 53. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wenn wir diese Worte lesen und hören, dann sind sie doch wie Stiche im Herzen. Jesus, der Gottessohn, der prächtige und mächtige König aller Könige, er wird zum Allerverachtetsten. Er, der Wertvollste, wird zum Unwertesten. Er, der Heiland und Heiler, ist voller Schmerzen und Krankheit. Das ist doch nicht zu fassen. Warum? Es ist ein doppelter Grund. Jesus leidet mit uns und für uns. Mit uns. Mit uns. Es gibt ja so unglaublich viel Leid, schlimmes Leid auf dieser Welt, in Menschenleben. Neulich haben meine Frau und ich einen Film gesehen über den Bürgerkrieg im Südsudan und Norduganda. Diese Grausamkeit, das übersteigt die Vorstellungskraft, wie dort Kindersoldaten rekrutiert werden, wie man einen 10-jährigen Jungen zwingt, seine eigene Mutter mit dem Knüppel totzuschlagen, weil man andernfalls seine Schwester erschießen würde. Und so werden Kinder zu gefühllosen Kampfmaschinen programmiert. Das ist unsere Welt. Was für ein Leid. Aber wir brauchen nicht so weit wegzuschauen. Ich denke, die meisten von uns kennen aus ihrem Bekanntenkreis vielleicht auch im eigenen Leben Leid, Krankheiten oder dass jemand stirbt weit vor der Zeit. Da ist auch Leid. Manchmal scheint es kaum zu ertragen zu sein. Und nun kommt Jesus in diese Welt hinein, merkwürdigerweise nicht, um das Leid zu beenden. Noch nicht. Aber er bleibt auch nicht einfach Zuschauer, der sich die Hände nicht dreckig macht, sondern er geht mitten rein. Er teilt das Leid der Allerärmsten. Er leidet selber mit, lässt sich genauso zu Unrecht prügeln, lässt sich totschlagen. Er leidet selber die Schmerzen, die schlimmsten, die man sich vorstellen kann, um den Menschen, die leiden, zu zeigen: Ich bin bei euch. Ich kenne euren Schmerz. Ich habe das alles auch durchgemacht. Ich trage dich durch. Er leidet mit uns. Aber er leidet auch für uns. Dieses für im Deutschen, das ist wie im Griechischen und im Hebräischen auch, das ist doppeldeutig. Für uns, uns zugute, aber auch stellvertretend, anstelle von uns. Was meint das? Hier ist nicht nur von unserem irdischen Leid die Rede, sondern der Prophet spricht hier auch von unserer Missetat, von Sünde und von Strafe. Und das meint, es gibt eben nicht nur das Leid, das wir selber ganz unschuldig erleiden, sondern wir selbst laden in unserem Leben auch immer wieder Schuld auf uns. Und die Folge davon wäre etwas, was noch schlimmer ist als alles Leid dieser Erde, das ewige Leid, die ewige Trennung von Gott, für immer verloren sein. Das stelle ich mir viel schlimmer vor als die schlimmste Hölle auf Erden. Aber Gott will das nicht. Gott will das nicht. Das passt nicht zu seiner Liebe. Und darum kommt er in Jesus zu uns und nimmt den ganzen Mist auf sich und er trägt ihn ans Kreuz. Er will uns dieses Angebot machen. Du brauchst nicht verloren zu gehen. Komm doch zu mir und lade deine Lasten ab bei mir. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Unsere ganzen Lasten, unsere Verletzungen, aber auch unsere Sünden, wir können sie ihm geben. Vielleicht erinnert ihr euch an den Kreuz- und Osterweg letztes Jahr. Da gab es wunderbare Stationen. Ich habe mal 4 Bilder von diesem Kreuz- und Osterweg noch mal mitgebracht. Da war zum Beispiel diese Station hier mit der Überschrift getragen. Jesus trägt die Last des Kreuzes und damit will er auch unsere Lasten tragen. Und da konnte man dann seine eigenen Lasten, das was uns beschwert, auf so Steine schreiben, harte, kalte Steine. Man sieht das hier jetzt. Und vielleicht findest du dich da wieder, da haben Menschen draufgeschrieben: Zweifel, Unsicherheit, Verlust, Angst stand da auch. Das war ja so ganz am Beginn der Corona-Pandemie. Traurigkeit stand da und Überforderung. Und was ist deine Last? Was ist deine Last heute Morgen? Und dann war da diese andere Station mit den Scherben, die da lagen, die man in die Hand nehmen konnte, um zu spüren, wie scharfkantig sie sind, wie sie verletzen können. Scherben, zerbrochen, verletzend. Was ist in deinem Leben verletzt worden? Was ist da zerbrochen? Wo wurdest du tief verletzt in deiner Seele? Auch Jesus war Opfer. Seine Haut wurde durch die Peitschenhiebe verletzt und zerfetzt. Doch weil er auferstanden ist, hat er die Kraft zu verbinden und zu heilen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Bring ihm die Scherben deines Lebens, deiner Beziehungen, deines Glaubens. Bring sie ihm ans Kreuz, bring sie ihm im Gebet. Sag, Herr Jesus, heile du. Und dann war da diese andere Station noch. Da konnte man seine Sünden anonym auf Zettel schreiben und ans Kreuz nageln, symbolisch. Was würdest du aufschreiben auf deinen Zettel? Selbstgerechtigkeit? Arroganz? Mangelnde Liebe für deinen Ehepartner oder für deine Kinder oder deine Eltern? Verbitterung vielleicht? Neid? Pornografie? Selbstsucht? Was ist deine ganz spezielle Sünde? Was ist meine? Bring sie Jesus ans Kreuz. Er hat dafür gelitten, an unserer Stelle. Jesus leidet mit uns und für uns. Er will uns heilen von unseren Sünden. Geheilt, so ist doch das Thema. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und darum nun das Dritte am Schluss. Jesus heilt Leib und Seele. Wir haben gehört, dass Jesus uns heilt von unseren Sünden, von inneren Verletzungen. Aber wie ist denn das jetzt mit so ganz körperlicher Krankheit, irdischer Krankheit? Gibt es da auch Heilung? Ja, Jesus kann das und er tut das. Als er hier auf der Erde war, da hat er es immer wieder gemacht als Zeichen für seine Macht, als Zeichen, die irdische Heilung, als Zeichen für die ewige Heilung, für das Heil, das er schenkt. Und auch heute, ja, das gibt es, dass Menschen durch Gebet gesund werden, geheilt werden. Es gibt solche Wunder. Ärzte sprechen dann manchmal ratlos von Spontanheilung oder haben keine Erklärung. Ich bin froh, dass es sowas gibt und das gibt mir auch den Mut, dafür zu beten. Und ich bete um Heilung. Das sind einige Menschen in meinem Umfeld, in meinem Bekanntenkreis. Eine gute Bekannte, die ist an MS, Multiple Sklerose, erkrankt. Und ich bete. Aber ich mache auch die Erfahrung, dass man betet und nichts passiert. Und man betet lange, ganz lange. Und man spürt nichts. Und es wird sogar noch schlechter. Aber ich will nicht aufgeben, weil ich weiß, Jesus hat die Macht zu heilen. Ja, Jesus kann auch von Krebs heilen. Jesus kann. Und darum will ich um Heilung beten, aber ich will auch wissen, dass die ewige Heilung noch wertvoller und noch wichtiger ist als die irdische Heilung. Ich will das aushalten, dass Jesus oft nicht heilt den Körper, aber die Seele. Davon bin ich überzeugt. Jesus schenkt diese Heilung. Er macht die Verbindung zu Gott wieder heil. Ich möchte schließen mit dem Beispiel eines jungen Mannes. Ich habe ihn schon öfter hier erwähnt. Eigentlich seit der Konfirmation im letzten Jahr bin ich selber ganz fasziniert von Philipp Mickenbecker. Er und sein Zwilling Johannes sind eigentlich so Jungs mitten im Leben, Anfang 20. Sie haben so viel verrückte Sachen gemacht und auf YouTube gestellt. Fliegende Badewannen gibt es da. Sie haben eine Loopingbahn in einen Baumarkt gebaut und haben ein Bobbycar motorisiert und ein U-Boot gebaut und. Verrückte Sachen. Jungs mitten im Leben mit ganz viel Spaß. Und dieser Philipp hat Krebs, Lymphdrüsenkrebs. Einmal hatte er schon Heilung erlebt, auf wunderbare Weise. Dann kam der Rückfall. Ein zweites Mal hat er wieder Heilung erlebt. Aber auch diese Heilung war nicht endgültig. Und dann kam wieder ein Rückfall und nun ist er zum dritten Mal erkrankt und der Tumor wird größer und größer. Wie geht dieser junge Mann, der zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat, damit um? Und er hat genau das, was ich eben angedeutet habe. Er hat die Hoffnung und das Vertrauen, Gott kann ihn auch jetzt noch heilen. Und gleichzeitig gibt er sein Leben ganz in Gottes Hand und übergibt es dem Willen Gottes und sagt, Gott, wie du es machst, so ist es richtig. Und dann sagt er in einem Interview, ja, natürlich will ich gerne gesund werden, aber mir reicht es auch, wenn Gott mich im Himmel gesund macht. Ich finde das so beeindruckend und so authentisch und er ist inzwischen sehr bekannt geworden in Deutschland, ist auch in vielen Talkshows, gerade erst vorgestern Abend in der NDR-Talkshow konnte man ihn wieder sehen. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt von einem Video von ihm mitgebracht, wo er einfach berichtet über seine Krankheit und seinen Glauben. Und ich denke, wir alle können davon lernen, weil es so mutmachend ist.
Es ist einfach sehr, sehr ekelhaft und außerdem wächst auch der Tumor einfach weiter. Hier oben habe ich auch noch eine neue Beule jetzt gekriegt. Sieht alles extrem schlecht aus und ich merke immer wieder, dass ich halt eigentlich, wenn ich das so im Spiegel sehe, dass ich das überhaupt nicht aushalten kann, das so anzugucken. Manchmal kommen dann bei mir auch so krass die Zweifel und deswegen erzähle ich euch das, weil mich einfach viele Leute auch so fragen, ob es mir manchmal nicht auch so geht, dass ich irgendwie voll krass zweifle, so gerade weil ich oft davon rede, dass ich denke, dass Gott so einen Plan mit meinem Leben hat und dass mich immer wieder Leute so fragen, so, hey, wie kannst du immer noch an diesen Plan glauben, ja, wenn es so aussieht, so, weißt du, ganz ehrlich, wenn ich das so jetzt rational eben im Spiegel sehe, dann sehe ich schon so eine Uhr, die abläuft, ja, dann sehe ich schon so, okay, der Tumor wird größer und noch größer, also irgendwann ist da auch kein Platz mehr und auch mit meiner Lunge, ja, wenn ich noch weniger Luft kriege, immer weniger Luft kriege, dann irgendwann ist auch aus, ja, aber wo ich das dann eben echt so real erlebe, ja, wie da jemand ist und der trotzdem noch seine Hand über mir hält und dass es eben erstens voll das krasse Wunder ist, dass ich hier im Moment noch sitze, ja, über ein halbes Jahr länger, als die Ärzte es gesagt haben, mir geht es wirklich tagsüber überhaupt nicht schlecht, das ist schon ein krasses Wunder und dass ich dann auch mich immer wieder daran erinnere und das ist manchmal schwierig, aber ich glaube, das ist auch echt wichtig, dass man sich auch dann daran erinnert, dass Gott eben ein guter Gott ist und diesen Glauben eben auch zu bewahren, wenn man Gott mal gerade gar nicht fühlt, ja, weil bei mir gibt es echt so Momente, auch dann am Samstagabend und so, wo ich so krass Gottes Gegenwart spüre, so krass Gottes Liebe spüre, ja. Und wenn ich bete, wo ich so wirklich so diese Connection spüre und so und einfach so voll begeistert von Jesus bin und dann einfach in dem Moment, ja, so richtig weiß, so, ey, mir kann gar nichts, ja, selbst wenn ich jetzt hier sterbe, dann bin ich bei Jesus, dann ist, es gibt nichts, wo ich lieber sein würde, so, ja. Aber es gibt eben auch die Momente, wo ich gerade diese Connection nicht habe, wo dieses Gefühl nicht da ist und wo es mir dann so ganz wichtig ist, einfach in dem Moment voll krass dran zu glauben und zu wissen, dass dieser Gott einfach real ist und dass dieser Gott gut ist und dass dieser Gott auch dann in diesen Momenten da ist. Genau, weil mir auch viele Leute immer sagen, dass ich so viele Erlebnisse habe und ob ich mein Glauben auf so Erlebnisse baue. Und nein, das ist nicht so. Ich glaube wirklich, also ich baue meinen Glauben auf eine Wahrheit, die ich gefunden habe, so. Und auch wenn Gott mich jetzt im Moment noch nicht direkt irgendwie heilt und eine Wunderheilung passiert. Und es gibt viele, viele so Geschichten im Internet oder ich habe auch schon viele Leute jetzt persönlich kennen, ja, die sowas erlebt haben, ja. Selbst wenn Gott sowas noch nicht macht, dass er einfach da ist und dass er einen guten Plan hat und dass er erst recht mit euch auch einen guten Plan hat.
Man konnte vielleicht nicht alles verstehen, aber ich hoffe, dass so ein paar Sätze hängen geblieben sind. Da ist ein junger Mann, der sagt, manchmal fühle ich Gott ganz stark in meinem Leben, da habe ich diese Connection, diese Verbindung zu Jesus, da spüre ich das, dass er da ist, aber dann gibt es auch Zeiten, da spüre ich nichts. Da habe ich überhaupt nicht dieses Gefühl und doch weiß ich, er ist da. Und er hat einen Plan für mich, einen guten Plan und auch für euch. Denn das ist sein Ziel, dass er uns heil macht. Amen.